Heute ist Freitag, der 1. Oktober 2021. Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Ich weiß schon gar nicht mehr welche. So selten mache ich hier mittlerweile Folgen. Das ist ganz schlimm geworden. Ich habe aber auch so viele andere Sachen zu tun, deswegen bin ich da völlig rausgefallen. Aber der Alexander Clarkson, der jetzt hier ist, grüß dich, Alex.
Hi, wie geht's?
Ja, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch, obwohl ich schon weiß, dir geht's ja überhaupt nicht gut, weil ich habe da so einen Tweet von dir gesehen, da hast du geschrieben, ach, früher habe ich immer so gefachsimpelt über diese ganzen Sachen, die dann nach dem Brexit passieren. Da waren das so theoretische Überlegungen. Ja, und jetzt, ja, bin ich oft, jetzt machen die Restaurants hier und die Cafés machen um 4 oder um 5 zu, weil es keine Mitarbeiter mehr gibt. Ich will zur Tankstelle fahren, ist das Benzin leer? Alex, darüber wollen wir heute mal reden. Wie geht's denn so im UK?
Es ist schon sehr interessant. Es gibt schon auch regionale Unterschiede. Und es wird viel formell, offen, so auf sozialen Medien, aber auch informell jetzt darüber diskutiert, warum zum Beispiel, ich arbeite in London, so während der Woche bin ich ja in London und hin und wieder auch in Berlin. Und am Wochenende oder wenn nicht Semester ist, bin ich hier oben in Sheffield, in der Stadt von Dronfield. Das ist ein Vorort von Sheffield. Und es ist auch strange. Ne? Hier gibt es natürlich auch ein gewisses Maß an Spritknappheit, aber hier sind genug Tankstellen offen, ungefähr genug Tankstellen offen, dass diese Panikstimmung, die es schon hier auch gab, für die ersten 2 Tage weg, so ein bisschen gelindert worden ist. Jeder weiß, irgendwo gibt es eine Tankstelle und irgendwo kann ich Sprit finden. In London, ich habe gerade gesprochen mit Kollegen, nix, null, Surrey, Kent, alles weg. Die gesamte Lieferkette ist gestört. Das ist jetzt ganz klar. Und es gibt unterschiedliche Faktoren, die natürlich jetzt auch in Deutschland relevant sind, dass die Spritlieferketten oder Lieferketten, dass es durchaus Personalmangel, gerade bei LKW-Fahrer gibt. Das ist ein europäisches Problem. Covid hat natürlich einen Riesenschaden gemacht bei Produktionsabläufe und auch bei den ganzen Lieferungsketten. Nur natürlich in Großbritannien ist es alles viel schlimmer und viel problematischer aus mehreren Gründen, die ja mit dem Brexit zu tun haben. Und wir können das natürlich jetzt auf der Makroebene heute natürlich besprechen. Aber es gibt so lauter kleine Winkelzüge, kleine Fragen, die offen sind. Zum Beispiel, warum ist meine Region weniger geschadet worden als London? Dazu werden wir wahrscheinlich in 3 oder 4 oder 5 Jahren erst Antworten haben. Das ganze ökonomische System ist jetzt aus dem Lot in Großbritannien, viel schlimmer als im restlichen Westeuropas. Und wir können jetzt viele Gründe jetzt finden, aber es gibt andere Gründe. Wie gesagt, jetzt diese Erfahrung, die ich jetzt habe, wo es sehr, sehr schwer noch zu ermitteln ist, was genau jetzt abläuft. Weil ich glaube, als letzter Punkt, ich glaube, der Staat selber weiß es nicht. Ich glaube, das ist das Erschreckende, dass der britische Staat selber die Übersicht verloren hat über die ganzen Probleme, die sich häufen. Zum Beispiel, wenn Kwasi Kwarteng, der Wirtschaftsminister, plötzlich da auf Twitter und auf den Medien so macht bei so einem Krisenstab, die da sitzen mit ihren Desktops und er zeigt mit großer Inbrunst auf ein Tafeln, als ob die wissen, was los ist. Ich glaube nicht, dass die wissen, was los ist. Das ist das Erschreckendste an dieser Situation, dass der Staat selber die Übersicht über die ganzen unterschiedlichen Knock-on-Effects, die ganzen unterschiedlichen Interdependenzen, sie haben die Übersicht über diese Interdependenzen verloren, die den Ablauf dieser Krise beeinflussen.
Jetzt muss man natürlich ein bisschen fairer sein, als man da vielleicht geneigt ist, weil Boris Johnson ist ja so ein Sympath, dem will man ja eigentlich sofort die völlige Unfähigkeit unterstellen und sagen, du bist schuld. Eine zusätzliche Schwierigkeit zum Brexit, muss man ja sagen, ist ja auch, dass durch Covid die regulären Lieferketten ja durchaus durcheinander geraten sind, global. Ja, also das trifft Deutschland, das trifft die USA, es trifft ganz Europa und dann natürlich auch jetzt zusätzlich zum Brexit auch das UK, ne?
Nee, und deswegen muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ich meine, wenn die britische Regierung jetzt rauskommt und sagt, ja, das sind diese globale Lieferketten, es gibt eben, in China gibt es jetzt Stromerzeugungsprobleme, ne?
Ja, die machen sie aber selber.
Weil sie keine Kohle kaufen wollen oder aus Australien und auch lauter andere Gründe. Ich meine, und man sieht ja diese Immobilienkrise in China, das natürlich nicht akut ist, aber chronisch. In den USA gibt es unterschiedliche interne Probleme. In der EU gibt es natürlich lauter Fragen, Lieferketten und Produktionsstörungen. Aber ich glaube, im britischen Kontext gibt es schon mehrere Faktoren, die das Ganze verschärft haben, die durchaus mit Brexit verbunden sind. Und man kann sehr, sehr schwer das leugnen, dass das nicht mit Brexit zu tun hat. Schlicht und einfach, weil der europäische Binnenmarkt schafft auch gewisse systemische Puffer, ne? So gewisse Faktoren, die in einer solchen Krisenlage es ermöglichen, diesen Riesenmarkt, diesen Arbeitsmarkt, diesen Arbeitsreserve wirklich auf europäischen Leveln so zu benutzen und diese unterschiedlichen legalen Faktoren, wie zum Beispiel ein tschechisches LKW kann, wenn da plötzlich ein Probleme gibt in der Lieferkette, in Polen kann ein tschechisches LKW plötzlich Sachen innerhalb von Polen fahren. Oder wenn Produkte fehlen in Deutschland, können sie aus Italien oder Rumänien rüber verschifft werden oder umgekehrt. Es gibt zum Beispiel durchaus große Produktionsstörungen, die Bundesrepublik durchaus beeinflussen würden. Das fehlen dann Halbleiter für die Automobilwirtschaft. Das ist auf europäischer Ebene und das wird auch die EU treffen, relativ schnell jetzt. Aber ist im spezifischen britischen Kontext sind die ganzen strukturellen Probleme ähnlich. Nur Brexit hat diese Puffer weggenommen. Ne? Und die Briten können nicht mehr auf diesen europäischen Arbeitsmarkt zurückgreifen. Die können nicht europäische Migranten zurückgreifen. Aber es gibt auch mehrere systemische Gründe, warum das sowieso für die Briten problematisch ist, weil sie sowieso langfristig gewisse migrationswissenschaftliche Entwicklungen außen vor gelassen haben. Deswegen, die Briten haben sich aus diesem Puffer rausgenommen und haben den Handel mit den ganzen Märkten um die herum massiv erschwert. Auch ohne diesen Grenzchecks, die sie durchaus einführen sollten, aber es nicht hinkriegen, sie einzuführen. Trotz dieser ganzen Fragen um Nordirland, es sind eben diese ganzen Friktionen, die die Briten aufgebaut haben, britische Regierung aufgebaut haben, die einfach alles schlimmer machen. Ne? Mhm. Und das heißt, Großbritannien ist weniger krisenfest und wirklich weniger fähig, mit solchen Problemen umzugehen, weil es nicht auf diesen europäischen Mechanismen jetzt nicht mehr zurückgreifen kann.
Gibt es aber auch hausgemachte Probleme, die explizit mit dem Brexit zusammenhängen. Ne? Also die jetzt, wenn man mal diese Puffergeschichte weglässt und man einfach sagen muss, hätte es den Brexit nicht gegeben, hätten sie das Problem nicht. Ich bin mir zum Beispiel bei den Arbeitern gar nicht mal so sicher, ob das nicht ohnehin ein Problem gewesen wäre in der Zeit nach Covid. Weil ein bisschen anekdotische Evidenz hier, war letztens beim Friseur, sagt mir meine Friseurin, ja sorry, ich muss den Preis schon wieder um 5 € erhöhen. Ja. Weil ich finde keine Mitarbeiter mehr für den Preis, den ich bisher gezahlt habe. Ne? Und die hat noch nicht mal so schlecht gezahlt. Ne? Das sind halt so Aushilfsjobs, wo einfach, die fehlen einfach momentan gerade. Man sieht das auch, du hast ja auch das Beispiel gebracht gehabt auf Twitter, bei den Restaurants und Cafés, da fehlen einfach die ganzen Studenten, die vorher da so rumgeguckt sind und sonstige Leute. Und da haben diese ganzen Branchen haben jetzt Probleme. Ne? Logischerweise dann natürlich auch im UK nochmal ein Ticken schärfer wahrscheinlich.
Deswegen muss man immer vorsichtig sein, weil es gibt natürlich diese extremst polarisierte Debatte in Großbritannien zwischen den sogenannten Brexiter, die absolut radikal für den Brexit sind, und für die Remainer. Und diese Debatte sieht viel vehementer aus online auf den sozialen Medien, als es im realen Leben gibt. Ich war eben im realen Leben, wenn man das wirklich ein bisschen genauer anguckt und auch die Umfragenergebnisse und die Daten sich anschaut. Denn diese Hardcore-Remainer und die Pro-Europäer sozusagen, Pro-EU-Leute und die Hardcore-Brexiter eigentlich Minderheiten innerhalb der größeren politischen, ideologischen Sphäre. Nur sind sehr, sehr präsent auf den sozialen Medien und sind sehr präsent gerade innerhalb der Tory-Partei sind diese Brexiter-Milieus. Das sind nur noch 100.000 Mitglieder bei den Tory-Partei. Da braucht man nicht viel, um so eine Dominanz auszuüben, ideologisch gesehen. Aber das heißt, man muss immer sehr, sehr vorsichtig sein zu sein. Natürlich gibt es strukturelle Probleme. Und natürlich sind diese strukturellen Probleme auf einer europäischen Ebene. Und das geht ja auch, wenn es um die Migration geht. Einer der großen, wirklich frustrierendsten Aspekte der letzten 5 Jahre in Großbritannien war die Debatte um die Personenfreizügigkeit. Ne, diese Idee, dass ja die ganzen Osteuropäer kommen hier und die nehmen den Jobs weg von britischen Arbeitern und die drücken die Löhne runter. Und Personenfreizügigkeit muss weg, weil das einfach eine unkontrollierte Einwanderung ist, dass langfristig die britische Wirtschaft den britischen Arbeiter schaden wird. Und deswegen müssen wir raus, um die Kontrolle über die Grenzen wieder zu erringen. Und für mich war gerade das Paradoxe dran, dass wenn man die demografischen Daten aus Osteuropa sich genauer ansah, und das ist 2013, und die Einkommensdaten und die Wohlstandsdaten, GDP und so weiter und so fort, BIP, und sich genau ansah, auch einfach anekdotisch oder einfach auch die Bauentwicklung bei der Immobilienpreise und Immobilienwirtschaft sah in diesen ganzen Staaten und die Industrialisierungsrate und die Digitalisierungsrate. Die Digitalisierung in Estland oder Polen oder Tschechei ist weit voraus von das, was man in Deutschland finden kann. Ne, wenn man sich das alles sich anschaut, war es ziemlich klar, gerade die demografischen Daten, dass diese große osteuropäische Einwanderungswelle, die nicht in Großbritannien anfing, die fing in Deutschland an. Ne, das fing in den 90er Jahren, diese erste Welle, das hat erst Deutschland getroffen, bevor es überhaupt die Personenfreizügigkeit gab. Am Ende hat die Personenfreizügigkeit ab 2004, ab der Mitgliedschaft der EU, vieler dieser Staaten, vieles schneller gemacht. Aber die große osteuropäische Einwanderungswelle, das fängt 87, 88, 89 an. Wenn man sich genau demografisch ansah, war es doch klar, dass es runtergeht. Ne, die Geburtenraten gingen runter, die Einkommensraten gingen hoch. Das ist so der klassische Fall, wo dieses Push-and-Pull-Factor, wenn das Einwanderung bestimmt, sich wirklich neu ausrichten. Ich meine, die Daten waren schon während der ganzen Brexit-Debatte klar, dass die osteuropäische Einwanderungswelle, vor dem alle Angst hatten und da, dass das in 4, 5, 6, 7 Jahre wirklich langsam abflauen würde. Gerade 2015, 16, 17 fing die große ukrainische Einwanderungswelle nach Polen an. Polen hatte Arbeitsmarktprobleme, weil sie keine Jobs führen können und die mussten Arbeiter aus Ukraine finden. Die Rumänen bringen jetzt auch Arbeiter aus Nepal und Vietnam und Thailand rein. Das war für mich das Wahnwitzige. Und das heißt, in diesem Kontext, da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, es gab den Brexit und die Briten haben sich abgeschnitten von dem europäischen Arbeitsmarkt. Wovor sie sich abgeschnitten haben, ist diese Flexibilisierung, dass man gewisse Arbeiter für eine gewisse Phase reinbringen kann und die können wieder nach Hause. Diese Zirkulation. Und das hat vieles geschadet, gerade unter vieles verschärft, das man auch in Deutschland und anderen Staaten hat, weil in Deutschland gibt es diese Zirkulation noch. Nur am Ende, langfristig gesehen, diese Frage des Fehlen von Arbeitskräfte, das ist am Ende, musste für die Briten und wahrscheinlich für die gesamte EU auch eine Frage sein, müssen wir uns jetzt wieder viel mehr für Einwanderer aus der Rest der Welt öffnen, aus Nicht-EU-Staaten öffnen. Und das ist eine Debatte, die man Brexit oder Nicht-Brexit in Großbritannien irgendwann mal vor Augen halten musste. Ne? Weil diese ganze Debatte um die Personenfreizügigkeit hat abgelenkt von den eigentlichen demografischen Entwicklungen. Wo das eigentlich hinfuhr. Jetzt gibt es diesen großen Kampf, wir sind sonst wieder zurück zur EU, weil wir diese Personenfreizügigkeit kriegen werden und die Osteuropäer werden zurückkehren. Und die britische Regierung sagt, nee, wir machen jetzt ein Visum, diese idiotischen Visen für nur 3 Monate und diese Osteuropäer werden zurückkehren. Die Osteuropäer kommen nicht zurück. Das war's, Leute. It's over. Ihr habt einfach etwas viel schneller gemacht, das sowieso sich entwickelt hat. Und da muss man, wie gesagt, sehr vorsichtig sein, weil diese Debatte ist, das stimmt bis zum gewissen Grad, dass der Brexit da sehr wichtig ist, aber es gab, wie gesagt, diese strukturellen Faktoren, die man vor Augen halten muss, dass eigentlich in Großbritannien einfach verschärft worden sind durch Brexit, aber die gesamte EU jetzt, irgendwann mal umfassen wir das, wo wir uns alle irgendwann mal fragen müssen, können wir immer noch Festung Europa sein und die ganzen Nicht-EU-Leute raushalten und immer noch eine funktionierende, moderne Wirtschaft weiterführen können?
Ja gut, das ist ja so eine ganz schwierige Debatte, ne? Wo man dann als erstes ja immer hört, ja, Fachkräfte wollen wir natürlich schon haben und dann müssen wir wie die Kanadier da so ein Punktesystem entwickeln und so weiter und so fort. Stellt sich halt immer wieder mal raus, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Fachkräfte geht, sondern eher darum, dass halt keiner Bock hat, irgendwie Müll wegzuräumen und die Leute, die dann die teuren Jobs haben, vielleicht von etwas niedrigerem Preis zu massieren, als das ein Einheimischer tun
würde und so weiter. Aber dieses ganze Konzept der Fachkraft muss umgedacht werden, sowieso, muss neu gedacht werden. Weil am Ende, das ist durchaus erstmal, ist es natürlich sehr von dieser super bürgerliche, meritokratische so Mythos, dass es gewisse Arbeiten sind so Fachkraft, haben Skills, ne, wo man gewisses können muss und etwas erlernen und eine Lehre machen und andere Arbeiten sind einfach ohne. Ich meine, es gibt ein lauter Arbeiten, die jetzt ohne keinen großen sozialen Status haben. Wie, ganz ehrlich gesagt, bei der Müll- und Recyclingwirtschaft, das ist Wiederverwertungswirtschaft, das sind oft hochkomplexe Arbeitsgänge, wo man manchmal eine Ausbildung braucht dafür. Ne? Und es ist eben auch die Frage, ja, okay, wenn man die Fachkräfte nicht findet, sollten wir vielleicht ungebildete Einwanderer reinbringen und sich hier ausbilden. Das ist auch ein mögliches Modell. Und das ist, was mit den syrischen Flüchtlingen gemacht worden ist. Deswegen ist diese Integration eigentlich nicht relativ okay bei den Syrern, weil die Regierung aus plötzlich diese Paranoia hatte, auch diese 1 Million Leute, die gehen nicht zurück. Wir müssen die integrieren. Verdammt nochmal, wir müssen die schnell eine Ausbildung geben, sodass sie irgendwie Jobs finden.
Ja, und mir meine Rente finanzieren, ne?
Ja.
Also das ist ja das Wichtigste. Also mir zumindest.
Oder auch den Deutsch-Türken in der dritten Generation, der auch seine Rente bezahlt werden muss von den Syrern oder Jemeni, ne? Ja. Das ist ein Zyklus. Und die Debatte in Großbritannien, ich finde, Brexit ist, wie es so strukturiert ist. Ich glaube, es gibt durchaus gute Argumente fürs Brexit, für Europa, für die EU. Aber wie es so strukturiert ist, hat es keine langfristige Zukunft. Irgendwann, das sieht man schon, die britische Regierung wird sich gegen den Mauer der Realitäten kommen und wird vieles ändern müssen.
Aber ist das jetzt der Moment, wo allen klar wird, jetzt muss ich etwas ändern und die Schritte müssen doch in eine andere Richtung gegangen werden, als man sich das noch in der ideologischen Debatte erhofft hatte?
Aber jetzt muss ich Churchill zitieren.
Ja,
was okay. Brexit ist. Und da gibt es diese Rede, als die britische Truppen und die amerikanische Truppen in Sizilien gelandet sind.
Ja.
1943, glaube ich, war das. So, it is not the beginning of the end, but it's the end of the beginning. Und auch wenn es wirklich schwer wehtut, und es sind 5 Jahre von diesem Stuss in manchen Hinsicht, das wird weitergehen. Jetzt ist der Punkt, wo langsam das, was abstrakt war, konkret wird. Und wo schlicht einfache Realitäten nicht aus dem Weg gegangen werden müssen, weil sie einfach vor Augen sind. Jetzt die britische Regierung kann zum Beispiel, ist immer noch strukturell unfähig, ein funktionierendes Grenz- und Güterkontrollsystem aufzubauen gegenüber die EU. Können sie einfach nicht. Hätten sie mit der Planung im November 2016 angefangen, nachdem es klar war, dass Großbritannien aus dem Binnenmarkt austritt und aus der Zollunion, hätten sie dann angefangen und Personal aufgebaut und 4-5 Jahre Aufbau, ja, dann wären sie jetzt völlig dazu fähig, vielleicht auch auf effiziente Art und Weise Güter zu kontrollieren. Nur, das haben sie jetzt verdaddelt, aus mehreren Gründen, weil sie einfach nicht die Realitäten zugeben wollten, dass das jetzt alles Geld kostet und mehr Staat braucht. Und jetzt eiern sie immer noch rum mit diesem Aufbau dieser Infrastruktur und haben immer noch nicht genug Personal. Und dann kam Covid. Und jetzt sind sie wirklich, es ist für mich sehr fraglich, ob der britische Staat überhaupt fähig ist, seine Grenzen zu kontrollieren, wenn es um Güterkontrollen geht außerhalb der EU oder um den Protokoll gegenüber Nordirland.
Also es heißt also, diese verfahrene Situation jetzt führt eigentlich nicht dazu, dass jetzt die notwendigen Schritte gegangen werden.
Ich bin eigentlich relativ optimistisch in der mittleren Frist oder langfristig.
Ja, du warst ja auch schon optimistisch, als der Brexit da war. Also hast du gesagt, ja, das wird schon besser werden, als wir dachten.
Ich glaube, wo ich falsch lag, ist, dass wir den Chaos aus dem Weg gehen konnten. Dass die das, dass die wirklich das Ganze sich anschauen würden und sagen, weißt du was, das ist keine tolle Idee und wir werden irgendwie einen Kompromiss finden. Aber ich finde, was ich gelernt habe, ist, am Ende müssen, das sieht man bei vielen Staaten, vielleicht auch bei der Eurozone-Krise, müssen Staaten faktisch gegen die Wand gefahren werden, bevor der Kurs wirklich neu ausgelotet wird. Ich denke, was mich optimistisch macht, aber machte mich auch vor 2 Jahren optimistisch, ist, das wirklich, deswegen mache ich immer diesen Witz, und ich meine das nur sehr auf sehr spezifische Art und Weise. Ich sage nicht, dass das irgendwie vergleichbar ist an die späte Sowjetunion der gesellschaftlichen und ökonomischen Realität. Bei weitem nie. Nirgendwo in der Nähe so schlimm. Mein Gott, das sage ich nicht. Aber ich denke, das eine, wo ich diesen das ist die spätsowjetische Großbritannien-Witz mache, ist, dass alle rezitieren diese Slogans, aber jeder weiß und sagt mehr oder minder privat, dass das nicht funktioniert.
Blödsinn. Ja, also du meinst mehr das Strukturelle dahinter. Ne?
Deswegen kam dieser Optimismus auch vor 2 Jahren. Und ich denke, dass dazu stehe ich noch. Die Erkenntnis, dass das nicht funktioniert, ist schon da. Nur das Problem ist, dass die Leute, die wirklich an den höchsten Ämtern sitzen, haben ihren gesamten Ruf darauf aufgebaut, dass sie die Brexiter waren, die neuen Menschen, die Brexit ermöglicht haben. Ihre ganze politische Karriere ist darauf aufgebaut jetzt. Und es ist sehr schwer für jemanden wie Johnson oder Gove zu sagen, auch läuft nicht. Aber geht man dann eine Stufe niedriger, auch in der eigenen Partei, sagen viele hinter der Hand sozusagen, ja, okay, müssen wir vielleicht.
Aber am Ende tragen sie es ja trotzdem mit, dem Blödsinn.
Das ist eben die Frage für die EU, ne? Die tragen den Blödsinn mit, da gibt es diesen englischen Begriff, das Off-Ramp. Die finden keine Brücke raus. Es ist wie ein Auto, das einfach in eine Sackgasse reingefahren ist und weiß nicht, wie es mehr raus kann. Jeder weiß, dass es aus der Sackgasse raus muss, aber keiner kann wirklich einen Weg finden, um aus dieser Sackgasse rauszukommen, ohne die gesamte Partei und einen großen Teil der nicht nur der politischen, aber auch Teilen der bürokratischen, administrativen Elite von Whitehall, die Bürokratie drumherum, das sich aufgebaut hat. Das sind viele Menschen, nicht nur die Politiker sind, aber durchaus auch Beamte und auf höherer Ebene, die dazu ihren Karriere darauf aufgebaut hat, den Brexit zu verwalten. Aber jeder weiß, dass es nicht funktioniert und keiner weiß, wie sie rauskommen können. Deswegen, wenn ich sage, ich bin mittel- oder langfristiger Optimist, ich bin kurzfristiger Pessimist. Das war immer auch der Spruch. Das wird schon eine Weile dauern, bis das Ganze wirklich verdaut werden muss durch ein System. Es könnte auch schlimmer werden, bevor es besser wird in der Hinsicht.
Okay, du machst mir jetzt aber irgendwie nicht gerade Hoffnung, dass das dann auch demnächst erfolgt. Das heißt, über welche Zeitschiene reden wir denn da, dass es eine Besserung im UK? Also wir reden ja über mehrere Sachen. Ja. Ne? Also so die Nachwirkungen von Covid, das wird sich jetzt halt über die nächsten 1-2 Jahre regulieren.
Ja.
Das sind Lieferkettenprobleme, wo wir sehen, da werden jetzt Häfen neu aufgebaut, ausgebaut, Schiffe werden hinterhergeschossen, Container werden produziert und so weiter. Das wird eine Weile brauchen, aber das wird sich regulieren. So eine Chipfabrik zu bauen, naja gut, das dauert dann natürlich auch, also im schlimmsten Fall mal 3 Jahre.
Ich glaube auch, es wird wahrscheinlich viel mehr Nearshoring geben. Ich glaube, diese EU-strategische Pläne, alles wirklich näher an der EU reinzubringen, das sollte man durchaus ernst nehmen. In Marokko zum Beispiel wird davon massiv profitieren. Das sieht man schon an den Investitionslagen. Wenn die Türkei jetzt sich nicht selber wegen AKP gegen die Wand fahren würde, wäre das eine massive Chance für die Türkei. Die Ukrainer sind da auch relativ optimistisch, dass sie davon profitieren können. Und normalerweise hätte Großbritannien eine relativ gute Beziehung zur EU. Ist dieses Projekt des Nearshorings, wenn es eine Vertrauensbeziehung gäbe zwischen der britischen Regierung und der EU, so sagen würden, weil ich denke, es gab durchaus gute Argumente. Ich meine, wenn man jetzt zurückdenkt, das dachte ich schon langsam so ab 2017, 18. Zum Teil, weil ich die Pro-Europäer so langsam so skeptisch sah in dieser Zeit, weil sie auch selber so Kirschpflücken machen wollten und eigenen Sonderdeal für Großbritannien haben wollten. Das Problem war nicht mal, am Ende nicht für mich, nicht nur die Brexiters, sondern auch die Pro-Europäer nicht das EU-System wirklich richtig verstanden und dessen Weg. Aber wenn Großbritannien sich irgendwie eine stabile Verhältnis zur EU aufbauen könnte, wäre das auch Nearshoring auch für Großbritannien Chance, weil, ne, wenn man freundliche Verhältnisse hat und sagt, okay, jeder macht sein eigenes Ding, aber wir wollen immer noch einen guten Handel haben. Und wenn es ein Vertrauen gibt zwischen Großbritannien und EU, ist dieses EU-Projekt von Nearshoring, das die Lieferketten näher bringt an der EU und nicht so abhängig ist von China und USA oder anderen Teilen der Welt, ist das auch die Chance für Großbritannien, wieder reinzukommen ins System und davon zu profitieren. Ja,
braucht man nicht ohnehin einander?
Ich glaube, die Großbritannien braucht die EU mehr, als die EU braucht, Großbritannien braucht, aber ich glaube, es ist auf zwei Ebenen. So eine Beziehung zwischen EU und Großbritannien wie Kanada, USA, wo beide davon profitieren, aber beide wissen, wir sind unterschiedliche Staaten und Kulturen, aber wir müssen zusammenarbeiten wegen Geografie und gemeinsamer Sicherheitsinteressen. Das war, Großbritannien ist natürlich nicht Kanada. Großbritannien ist ja auch stärker als Kanada. Das würde durchaus vieles profitieren. Ich denke auch, für die Briten ist dieses Gespräch der europäischen strategischen Autonomie eine Riesenchance. Ich meine, das britische Militär, die Flotte, die Armee ist gekürzt worden. Das ist nicht das, was es mal 1994 doch war. Aber es ist immer noch sehr respektabel im europäischen Kontext. Und durch diesem Projekt der strategischen Autonomie können die Briten reingehen und sagen, nein, wir werden niemals mit einer EU-Armee oder EU. Aber wir können als Partner zusammenarbeiten und wir haben diesen ganzen Assets, diese Flugzeugträger und Nuklear-U-Boote und Fallschirmjäger und Marines und diese Elite-Einheiten. Wir können das da was beitragen und diesen europäischen strategischen Autonomie mit beeinflussen. Das ist vielleicht einer der wenigen Gebiete, wo die Briten vielleicht durchaus einen Einfluss auf eine EU-Entwicklung haben könnten. Also auf Sicherheitsebene, auf polizeilicher Ebene gibt es viele Interessen zur Zusammenarbeit. Und am Ende sind die EU-Grenzen, wenn die EU-Grenzen unsicher sind im Süden oder Osten, hat das auch durchaus einen direkten Effekt auf Großbritannien. Es gibt gemeinsame Interessen in der Hinsicht. Deswegen bin ich auch, wie gesagt, ich bin ja so ein strukturell orientierter, ach Gott, Politikwissenschaftler oder Geschichtsforscher, wie man sagt, die strukturelle Pressure Points, der strukturelle Druck ist da, ne, für diese Zusammenarbeit. Aber es ist natürlich, ich denke, langfristig läuft das auf das hinaus, so eine Art EU-Großbritannien wie USA-Kanada-Beziehung. Aber das Problem ist jetzt, diese jetzige spezifische Regierung hat ihren gesamten Prestige drauf aufgebaut auf das Brexit-Projekt. Mhm. Und die müssen, ein Großteil von diesen Leuten müssen erst weg, um irgendeine stabilere Beziehung zur EU aufzubauen. Weil deren Rolle in dem britischen politischen System ist auf diesen Brexit-Erfolg von erstmal 2016 und wieder mal 2019 aufgebaut. Sie sind nicht in einer Lage, den Scheitern von diesem Projekt einzugestehen.
So, wir haben ja ein Thema noch ausgespart, was wir in der Vergangenheit immer wieder mal hatten, was so ein bisschen auch im Raum schwebt als zusätzliches Problem. Schottland.
Ja.
Da sieht es ja so aus, als ob es dann irgendwann dann doch nochmal so eine kleine Trennungs, Mediation geben könnte.
Ich muss mich manchmal auch selbstkritisch schauen. Ich meine, ich denke, da war so eine Phase, ungefähr vor 10 Monaten, vor der Schottlandwahl, die Schottlandwahl ist ja im Mai gewesen, wo es echt eine Panik gab, und ich bin ja auch da mitgerissen worden, weil ich dachte, mein Gott, die SNP, und in den Umfragen sahen sie wirklich dominant aus. Ne, als ob die eine absolute, massive eigene Mehrheit kriegen würden. Und dann, es gab schon extremere Gruppen innerhalb der Nationalisten, die wirklich sehr laut sind, aber wie mein Kollege und Freund David Lias gesagt hat, ein Journalist in Schottland, sie sehen sehr laut aus, aber reflektieren oft nicht den Mainstream der Partei. dass das sehr, sehr schnell gehen würde jetzt über den Sommer. Und was passiert ist, ist am Ende sind so zwei Sachen passiert. Die S&P hat immer noch einen sehr großen Erfolg gehabt, aber ihnen fehlte ein Sitz für die absolute Mehrheit. Und es passierten da zwei Sachen. Viele Schotten haben sich das ganz genau angeschaut und gesagt, wollen wir das so schnell haben? Und dann viele, die durchaus für die Unabhängigkeit waren, haben gesagt, wollen wir die ganze Macht eine Partei geben und haben für die Grünen gewählt, die auch für die nationale die Unabhängigkeit sind. Das heißt, das ist alles ein bisschen entschleunigt worden. Das finde ich gut. Da ist die Geschwindigkeit rausgekommen. Aber es hängt vieles davon ab, ob die britische Regierung zeigen kann, dass die Union, diese Union zwischen Schottland, Wales und England und Nordirland, Wales ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig in diesem Kontext und Mark Drakeford ist da für die Union, aber für das Zusammensein zwischen Wales und England und Schottland, aber für ihn ist es mit Bedingungen geknüpft und das muss London auch einsehen, dass die in Wales ist die Mehrheit immer noch für die Union, aber die wollen mehr Macht haben lokal. Das Problem ist, Großbritannien hat noch eine Chance, als Vereinigtes Königreich weiterzumachen. Aber die Zentralregierung muss auf diese Chance reagieren, weil das Problem hat sich entschleunigt. Das ist klar, dass es jetzt immer noch ein Riesenrisiko ist, aber die Regierung in London hat eine Chance, ein neues Angebot zu machen. Und diese Chance verbraten sie jetzt, weil sie nicht diese Chance benutzen, um zu sagen, können wir eine neue Verfassungsordnung aufbauen, die alles ein bisschen ausgleicht. Weil im Moment, dass sie das machen, werden die Eliten in Wales und Schottland und auch die Hälfte der Eliten sozusagen in Nordirland sagen, okay, aber dann müssen auch unsere Beziehungen mit Europa neu gedacht werden.
Okay.
Die Europafrage können sie nie entrinnen, weil in Schottland gibt es natürlich ein völlig anderes Konsens gegenüber die Beziehung zu Europa. Genauso wie in Wales und Nordirland, das ist alles verknäult in dieser Frage des Protokolls und die Beziehungen zwischen Sinn Féin und den Nationalisten, pro-irischen Nationalisten und den pro-britischen Unionisten. Und dann kommt auch dann die große Frage, auch wenn es zu einer Verfassungsreform kommt, da gibt es lauter englische Regionen. Die interne Verfassungsordnung Englands ist auch sehr konfus. Es gibt Regionen wie die meine, ich wohne jetzt in Sheffield oder wie London oder Manchester oder Liverpool, die sehr viel regionale Macht hat und andere Regionen, die das nicht haben. Da gibt es so eine interne Asymmetrie. Aber die haben alle regionale Regierungen haben weniger Macht als die schottische Parlament oder das walisische Parlament. Ich glaube, das ist ein Projekt, das es lohnt, dieses Land zusammenzuhalten. Aber diese Regierung bringt keine neuen Ideen auf. Die sind sozusagen wie ein Elch, das irgendwie vor den Lichtern steht, von einem Laster, LKW, das auf ihn zukommt. Großbritannien hat noch eine Chance zu überleben. Aber da braucht es wirklich einen Impuls von der Zentrale und die kommt nicht.
Wir haben vielleicht als letztes Thema noch diesen schönen Begriff AUKUS gehabt, also eine Kooperation der USA, Australien und des UK. Sagen wir es mal so, sehr unerfreulich war das für Herrn Macron, ja. Der dann auch ein Fire and Fury über die USA wie auch Australien losgelassen hat, höchstvermutlich auch, weil ihm da ein U-Boot-Deal geplatzt ist.
Ja.
Und das UK wiederum, da hat er ein bisschen so als Vasall abgestempelt. Mhm. AUKUS ist vielleicht mini kurze Erklärung, die jetzt nicht sehr vollständig ist. Das ist so eine Sicherheitskooperation zwischen den drei Ländern, die auf den Südpazifik abzielt. Man sagt eigentlich, das ist Richtung China gerichtet. Nun könnte man ja sagen, Mensch, UK, da seid ihr ja wieder ganz groß mit dabei. Ist das so oder ist das eher wie Macron sagt? Also ist das UK da so ein bisschen Trittbrettfahrer? Ist es Vassal? Wie muss man das einschätzen?
Ich glaube, es sind so mehrere Impulse. Aber da sehe ich die französische Position genauso skeptisch. Ich sehe diese ganze strategische Mode für indopazifische Strategien super skeptisch, weil ich glaube, dann übernimmt sich Europa. Europa kann durchaus ein geoökonomischer Akteur, das ist Großbritannien wie auch Frankreich oder die EU als Ganzes. Die können als geoökonomischer Akteur haben sie sehr großes Gewicht in der Indopazifik. Aber Indopazifik als Konzept ist auch dämlich. Ich meine, hier ist es die Indische Ozean und Pazifik. Da werden lauter unterschiedliche Regionen zusammengewürfelt. Am Ende geht's gegen China. Und ich glaube, da kann Europa durchaus erhebliches geoökonomisches Gewicht haben. Die Franzosen kamen, weil sie so 1,6 Millionen Bürger da haben, unterschiedliche Inseln und Basen und durchaus gewisse militärische Einrichtungen haben, können sie durchaus als Juniorpartner fungieren. Aber die Idee, dass die Europäer oder der Franzosen oder Briten alleine eine führende Macht sein können oder einen Einfluss auf dieser Ebene ausüben können, ist einfach für mich sowas von dämlich. Weil, ich meine, am Ende, wer sind die zentralen Akteure in der Region? USA, China, Japan, Vietnam, Indonesien, Australien, Indien. Und wir sind nun mal 4 oder 5 oder 6 oder 7. Und das für mich ist diese ganze indopazifische Sache, da gibt es eine Brexit-Ebene. Natürlich will die britische Regierung zeigen, dass die immer noch etwas sind, dass sie immer noch eine eigene Rolle gestalten können, eine große Rolle spielen können. Was können sie jetzt in der Indopazifik? Weil alles Europäische ist problematisch, oho, und dann kommen die ganzen Brexit-Fragen auf. Und da ist es natürlich auch manchmal schwierig für die Regierung, weil die Großbritannien militärisch macht sehr viel durch die NATO oder auch außerhalb der NATO in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern. Aber das ist natürlich auch problematisch, weil wenn sie das zugeben, zeigt es durchaus, wie abhängig die Europäer und Großbritannien sind voneinander in diesen Fragen. Aber ich sehe das von der französische Impuls nicht als ziemlich ähnlich. Ich meine, Frankreich ist ja auch nicht die Großmacht, die es einst war. Und Frankreich ist ja auch, ich meine, wenn es um Sahel geht oder Nahe Osten oder Osteuropa oder interne Fragen in Europa, ich meine, Paris kann nicht alles alleine bestimmen. Das wird alles innerhalb des EU-Systems ausgehandelt. Nur in der Indo-Pazifik kann Frankreich sagen, da haben wir Territorien und da können wir als Einzelner eine große Rolle spielen. Was für mich auch eine völlige Illusion ist. Ja. Und deswegen, ich denke, das Ganze um AUKUS drumherum, diesen nuklearen U-Seeboote und die Franzosen fühlen sich jetzt ausgestochen. Da sehen die, ich vermisse die Briten und Franzosen wirklich ähnlich unrealistisch. Und die Franzosen hatten eine unrealistische Idee, dass sie eine zentrale Rolle spielen konnten in der australischen Sicherheitspolitik. Der Moment, wo die Amerikaner auftauchen und sagen, wir können etwas Besseres liefern oder anderes liefern, das ist, USA ist für die Australier das der zentrale Akteur. Ja. Und die Briten sind da ja Trittbrettfahrer, weil der Teil der Technik wird in Großbritannien hergestellt und geht zurück auf britische Designs. Das ist ein tolles Arms-Deal, das ist ein tolles Waffendeal für die Briten. Das ist okay, hier gibt es Arbeitsplätze, deswegen super. Ja. Ja, gerade hier in Sheffield bei Forge Masters. Aber die Briten, ich meine, es ist nicht so, dass die Briten da auftauchen werden oder mitbestimmen, was da strategisch läuft. Sorry. Also dieses, ne, und das ist die mit Five Eyes und auch mit diesen ganzen Fragen der Kooperation. Und was mich ärgerte an der ganzen Debatte ist, das ist so eine Ablenkung von der zentralen Frage. Zentralen Fragen, die Briten haben wir ja besprochen, inwieweit können sie in Zukunft ihre Beziehung mit Europa auf eine stabile Art und Weise, auf eine stabile Basis aufzubauen. Und ich denke, es ist unausweichlich, dass es eventuell zu so einer Art Norwegen, europäische Wirtschaftszone wie die Schweiz oder so, es wird, Ukraine irgendwie in dieser Richtung, ne? Dass die Großbritannien wie die Schweizer, Ukrainer oder Norweger irgendwie sehr, sehr verflochten sind mit dem EU-System, aber immer noch irgendwo auch ihr eigenes Ding machen. Aber dazwischen gibt es eben diese ideologischen Blocks, das wird eine Weile, viel Langeweile dauern, bis das wirklich dahin kommt. Aber diese ganze Indo-Pazifik-Frage ist ja auch für mich auch eine Ablenkung für die EU und Franzosen. Ne? Die EU und Franzosen haben nie, es gibt dieses sehr komplexes EU-System, ne? Es gibt die EU selber und dann gibt es den Wirtschaftsraum und lauter Grenz- und Assoziationsabkommen mit allen Staaten drumherum und auch eine Art europäische, wenn man so sagen will, wirtschaftliche, soziale und auch zum Teil auch militärische Einflusssphäre, die tief ins Inneren Afrikas durchdrückt und auch Großbritannien mit einfasst und Norwegen und so. Eine wirklich strategische Debatte innerhalb der EU über, wie wollen wir das strukturieren? Wie wollen wir das weiter ausbauen? Das sieht man zum Beispiel am Westbalkan. Da ist wirklich ein völliges Fehlen an strategisch Denken über was wollen wir langfristig mit diesen Westbalkan-Staaten machen. Ich glaube, langfristig ist besser am besten, wenn sie wirklich in der EU eingegliedert werden. Aber natürlich gibt es lauter Probleme, wenn man Bosnien dann plötzlich im Europäischen Rat, das kann ich auch verstehen. Oder Fragen wie Tunesien. In Tunesien gab es Hoffnungen auf Demokratie. Das ist natürlich jetzt umgeworfen worden von dem Präsidenten, der so eine Art Autoeigenputsch durchgeführt hat, obwohl er keinen wirtschaftlichen Plan hat und das Ganze gleitet jetzt ins Chaotische. Und die EU hatte wirklich, ich meine, die hätten Tunesien mit Geld überschütten können und alles tun müssen, um diese Demokratie zum Erfolg zu bringen. Genauso wie bei den osteuropäischen Demokratien. Aber dann öffnet sich die Frage, die osteuropäischen Demokratien, die wie Rumänien oder Bulgarien, oder das sind sehr hochkorrupt und problematisch, aber es gab diesen Integrationsangebot. Wenn wir in Nordafrika, das sind auch Staaten, die an uns angrenzen, auf stabilen Verhältnissen aufbauen können, auf ein stabiles Verhältnis zur EU und interne stabile wirtschaftliche Verhältnisse, was für ein Integrationsangebot machen wir an denen? Wir können nicht so weitermachen, als ob das so neokoloniale Verhältnisse sind. Da sagen die Algerier sowieso auf. Und da gibt es kein solchen Angebot. Und das ist genau. Und deswegen, da kommt es auch zurück zu Sachen, dass diese indopazifischen Sachen und China, das ist eine Ablenkung von der zentralen Frage Europas. Diese EU-Struktur ist die dominante Struktur in dieser Region. Es baut alles um sich herum. Großbritannien baut es herum, obwohl die Briten wieder raus wollen, werden sie wieder reingezogen. Norwegen, Ukraine, Türkei, all diesen Staaten. Ne, und dann muss irgendwann mal schon eine Frage werden, das kann nicht so weitergehen, dass die EU einfach sagt, ja, ihr müsst alles umbauen, aber wir geben euch nichts. Was ist der Integrationsangebot, wenn es nicht Mitgliedschaft ist? Und das ist eine Frage, die Großbritannien mit Ukraine, mit Norwegen, mit Schweiz, mit Tunesien, Marokko, Türkei diesen ganzen Staat verbindet. Das ist eben zum Teil, natürlich gibt es Brexit und EU als einzelnes Problem, aber es ist Teil eines, wir haben vieles aus der britischen Perspektive gesprochen, aber aus der EU-Perspektive gibt es eben diese strategische Frage, die einfach in der Luft gelassen wird, weil das wirklich sehr viele schwierige Fragen eröffnet über die Beziehung der Europäer, der EU-Europäer mit der Welt um sich herum. Und dieser ganze Kram um Indo-Pazifik, yay. Aber Leute, das ist nicht für uns die zentrale Frage. Das ist für die Amerikaner die zentrale Frage oder Australien, aber nicht für die Briten, Franzosen, EU-Europäer als Ganzes.
Aber ist nicht das Problem bei den Briten, dass sie sich vielleicht etwas zu groß wähnen?
Ja, ja. Obwohl das, ich glaube, auch ein Generationenproblem ist. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt die Generation betrachtet, und das ich meine, Macron ist so, ich bin so alt wie Macron, ich meine, das ist auch zum Teil Generation, ich bin Wendekind, da gibt es kein Äquivalent im Britischen, aber das ist unsere Generation, die Kids waren, und wir können uns noch irgendwo an einen Kalten Krieg erinnern, aber sind so jünger gewesen, als die Mauer gefallen ist, und dann Teenager und aufgewachsen in den 90ern. Das ist eine sehr, sehr deutsche, sehr osteuropäische deutsche Generationenerfahrung. Ich glaube, das, und Italien ist was Ähnliches mit dem Zusammenbruch des Systems, aber das findet man weniger in ganz am Rest von Europa. Mhm. In Großbritannien ist so diese dominante Generationenerfahrung, sind diese Leute, die ein bisschen älter sind. Das sind die Leute, die alle an Schalthebeln der Macht sind. Die sind alle Studenten gewesen und Teenager in den 80er Jahren, haben Thatcher erlebt. Ne? Thatcher, das war dieser große Versprechen der Wiederkehr britischer Größe durch marktwirtschaftliche Reformen und Aufrüstung und eine große globale Rolle. Diese ganzen Schlagwörter, die wir heute hören, haben Thatcher und dann auch Blair auf seine Art und Weise einfach immer wieder benutzt, um dieses britische Gefühl einer globalen Rolle aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch ein Generationenproblem. Diese Generation muss weg. Ich glaube, jüngere Briten, wie Millennials und die Zoomer und so, ich glaube nicht, dass dieses Großmachtdenken so verpflanzt ist. Ich glaube, durchaus ist es auch ein Generationenproblem. Man muss erstmal diese Generation verdauen, die müssen weiter. Aber in Großbritannien, das sind Leute, die jetzt langsam ins System jetzt hochkommen. Die stehen irgendwo ein bisschen dazwischen. Die Leute, die jetzt spät 30er, frühe 40er, die denken immer noch in diesen Sinn, Großmachtsdenken gibt es durchaus da verflochten, aber durchaus auch ein Gefühl der Schwäche. Das ist durchaus viel stärker vorhanden. Vielleicht durch die Erfahrung des Irakkriegs und Afghanistankriegs. Gerade wenn man nicht so viel in der politischen Elite, aber im Militär oder im höheren Beamtentum. Viele Leute, die später 30er, frühe 40er waren, sind Leute, die Irak in Afghanistan durchgemacht haben, Wirtschaftskrise, Finanzkrise. Das sind Leute, wo ich denke, da ist vielleicht eine realistischere Sicht der Dinge da, aber immer noch eine Art Zögern zu sagen, wir sind nicht mehr das, was wir mal waren. Ich glaube, das braucht noch Zeit.
Alexander Clarkson, ich danke dir für das Gespräch.
Jo, vielen Dank.